Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Hochrisiko. Die neuen Informationsverbünde der Sicherheitsbehörden bergen große Gefahren. Systemfehler. Gegenwind für den Bundesdatenschutzbeauftragten in Sachen Sicherheitsdateien. Trutzburg. Mit neuen Designstandards soll das Smart Home sicherer werden. Widerstand. Die Kritik an den Geschäftsmodellen der Internetgiganten wird immer lauter. Und das digitale Logbuch, Akkufi.
Wir werden viele neue Aufgaben bekommen, weil die Sicherheitsbehörden ihre Informationssysteme verändern. Weg von einzelnen logischen Dateien hin zu Informationsverbünden, Informationssystemen. Dementsprechend ist es auch ein höherer Aufwand, den wir in den letzten Jahren mit gestiegenem Personaleinsatz auch versuchen, die Kontrolldichte zu erhöhen.
Das war Ulrich Kelber, der neue Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Kelber spricht über die sogenannten Sicherheitsdateien des Bundes, in denen die Sicherheitsbehörden Informationen über mutmaßlich gefährliche Personen sammeln. Diese Sicherheitsdateien sind in Verruf geraten, ob ihrer Datenqualität und der technischen Standards, mit denen sie gepflegt werden. Spätestens seit dem G20-Gipfel 2017 in Hamburg und den vielen Journalistinnen und Journalisten, denen aufgrund der Einträge in diesen Sicherheitsdateien die Presseakkreditierung verweigert oder entzogen wurde, ist für Kritiker klar, die Sicherheitsdateien sind teilweise inkonsistent und verstoßen gegen den Datenschutz. Nicht nur deshalb sieht Datenschützer Kelber viel Arbeit auf sich und sein Haus zukommen, wenn aus den bisherigen Einzeldateien der vielen verschiedenen Sicherheitsbehörden im Lande demnächst sogenannte Informationsverbünde werden sollen. Zumal dieser Umbau nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern in ganz Europa. Wo liegen denn die größten Gefahren bei diesem Umbau, Peter Welchering?
Also die größten Gefahren, das sind einfach schlampig geführte Sicherheitsdateien mit falschen Einträgen, fehlerhafte Einträge, die mitunter aber auch dummerweise politisch gewollt sind. Und im Bundesministerium des Innern, da ist man zum Beispiel nach wie vor der Auffassung, dass Teilnehmer etwa an einer vollkommen friedlich verlaufenden Demonstration gegen Kernkraft zu Recht in einer gemeinsamen Datei von Verfassungsschutz und BKA geführt werden, weil sie nämlich durch ihre Ablehnung von Atomenergie auch das hiesige Wirtschaftssystem ablehnen würden. Und der Skandal um den Entzug von Akkreditierung von ja insgesamt 32 Journalisten auf dem G20-Gipfel 2017 in Hamburg, der hat ja ganz eindeutig den Blick auf einige Konsequenzen gelegt, die solche falschen Einträge in Sicherheitsdateien haben können. Rutscht nämlich solch ein falscher Eintrag demnächst dann auch noch in einen europäischen Informationsverbund von Sicherheitsbehörden rein, dann können die Auswirkungen für die Betroffenen noch viel, viel gravierender sein als bisher. Datenschützer Ulrich Kelber hat immerhin klar erkannt, dass sein Haus hier sehr aktiv gegensteuern muss. Denn die Sicherheitsdateien des Bundes und der Länder, so wie sie gegenwärtig geführt werden und wie sie geführt wurden in der Vergangenheit, die sind einfach ein Risiko für den demokratischen Rechtsstaat. Und dieses Risiko kann sich in einem Informationsverbund dann erst recht verheerend auswirken.
Ja, und wie Ulrich Kelber als Bundesdatenschutzbeauftragter seit dem 7. Januar 2019 im Dienst diese vielfältigen Probleme mit den Sicherheitsdateien angehen will, das hat er uns in einem längeren Gespräch ausführlich erläutert. Hier unsere Zusammenfassung.
Dass wir als Datenschützer es kritisch sehen, dass es immer zusätzliche Befugnisse gibt, dass es Ansätze wie die MITSI-Automatik in Gesetzentwürfen gibt, das versteht sich von selbst.
Vor allen Dingen die MITSI-Automatik in zahlreichen Gesetzesentwürfen kennt Ulrich Kelber noch aus seiner Zeit als Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Damals hatte der gelernte Informatiker seine Bedenken gegen eine ausufernde Speicherung bei der Diskussion um das neue BKA-Gesetz geltend gemacht.
Als das Bundeskriminalamtsgesetz durchgeführt wurde, haben wir mit unserer Argumentation erreicht, dass im parlamentarischen Verfahren die dortige MITSI-Automatik gestrichen wurde. Also die Tatsache, dass wenn man einmal im System ist und taucht wieder mit Daten auf, dass die alten Daten erhalten bleiben über sehr lange Zeit. Und bei der Falldatei Rauschgift ist die Zahl der gespeicherten Fälle um 80% gesenkt worden.
Die datentechnisch ziemlich verlotterten Sicherheitsdateien des Bundes will Datenschützer Kelber durch zwei Maßnahmen in den Griff bekommen. Durch Beratung und durch Kontrolle.
Die Tatsache, dass man, wenn man nicht überführter und verurteilter Täter ist, auch erwarten kann, dass Daten aus den Systemen wieder gelöscht werden, wenn sie nicht der unmittelbaren Gefahrenabwehr oder Schutz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten beispielsweise gelten. Das durchzusetzen gehört dazu. Und dieser Tendenz ist immer weiter auszuweiten, auch entgegenzutreten.
Allerdings zeigen insbesondere die über viele Jahre immer wieder vorgenommenen Beanstandungen des Bundesbeauftragten an der Speicherpraxis der Sicherheitsbehörden, dass der Wille zur Kooperation in den einzelnen Ministerien und Ämtern sehr unterschiedlich ist. Die Datenschützer fordern größere Kompetenzen.
Dass wir uns natürlich als BFDI wünschen würden, an einigen Stellen nicht nur Beanstandungen zu machen, sondern Untersagungen auszusprechen, das ist selbstverständlich.
Der direkte Durchgriff der Datenschützer wird vor allen Dingen bei den neuen Informationsverbünden von Nachrichtendiensten, Polizeibehörden und Ministerien erforderlich sein, um Fehler und missbräuchliche Nutzungen schnell abstellen zu können.
Um aber eben erfolgreich zu sein, wäre es wichtig, Datenschutzaspekte schon in die Überlegung zum Design von Informationssystemen einzubinden. Und da gibt es zumindest einige Sicherheitsbehörden, die diese Philosophie so weit verstanden haben, dass wir uns eingebunden fühlen. Bei einigen anderen ist noch etwas Beratung notwendig.
Insbesondere bei den bisher eher beratungsresistenten Sicherheitsbehörden mit ihren massiven Fehltritten in Sachen Datenschutz setzt der Bundesbeauftragte auf Kontrolle und auf rechtsstaatlich denkende Beamte als Informanten. Ganz vorsichtig formuliert Kelber.
Jede Bürgerin und Bürger der Bundesrepublik kann sich an den BFDI wenden, vertraulich. Das gilt auch für Mitarbeiter von Behörden. Ich bin zuversichtlich, dass das Finanzministerium uns vor allem auch im Sicherheitsbereich weitere Stellen für Kontrolle und Beratung zugesteht, dass wir damit eine aktivere Rolle spielen können, damit in der Wahrnehmung auch diejenigen sind, die wichtige Hinweise aus Wissenschaft, Technik, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. Das würde mich sehr freuen.
Beratung, Kontrolle und Datenschutz per Design. Sind denn diese Ansätze des Bundesbeauftragten für den Datenschutz erfolgversprechend, was die rechtsstaatlichen Risiken der bisherigen Führung von Sicherheitsdateien angeht, Peter?
Nein, das sind sie zweifelsohne nicht. Das können sie auch nicht sein, denn wir haben es mit einem ganzen System von Fehlern und von Defiziten zu tun. Also es gibt fehlende Protokollierung. Wir stellen fest mangelnde Nachvollziehbarkeit. Wir müssen eine Löschignoranz der Behörden feststellen. Wir haben es zu tun mit fehlendem Aktenrückhalt und der gänzlich mangelnden Quellenkritik. Und das alles, diese gesamten systemischen Ansätze, die sind nicht so einfach in den Griff zu kriegen. Und das ist eben auch politisch in einigen Fällen durchaus gewollt. Es gibt allerdings auch zwei Ansätze, die lassen mich dann wieder ein bisschen hoffnungsfroher werden. Zum einen glauben nämlich wieder mehr Mitarbeiter in den Sicherheitsbehörden, dass mit dem gelernten Informatiker Ulrich Kelber ihre Bedenken dann zumindest mehr Gehör finden als bei seiner Vorgängerin im Amt. Es wird also vermutlich viel mehr Hinweise von Informanten an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit geben. Und zweitens werden die alten, verlotterten Dateien ja eben auch gerade abgelöst eben durch diese Informationsverbünde.
Ja, die sind ja geplant, aber verstärken die nicht eher das Problem?
Wenn die Politik nicht aufpasst, ja, dann verstärken sie das Problem. Wenn aber klug zu Rate gegangen wird und vorgegangen wird, dann können sie das Problem minimieren. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass die Zivilgesellschaft sich in genau diesen Prozess einbringt. Bisher sind die europäischen, aber auch die nationalen Vorschriften für diese Informationsverbünde von Nachrichtendiensten, Polizeibehörden und eben anderen Regierungsstellen ja einfach viel zu schwach. Da ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Aber die Forderungen aus der Zivilgesellschaft, etwa die Verknüpfung von Daten, die Zugriffsrechte, die Datenübertragungen zwischen den Behörden, viel restriktiver zu handhaben, eben auch mehr Kontrolle, vor allen Dingen mehr parlamentarische Kontrolle auszuüben, die sind da sehr wichtig. Und die Demonstrationen, die ganzen Klagen gegen die neuen Polizeigesetze hierzulande, die zeigen ja auch, dass die Bürger hier sehr sensibel geworden sind.
Und dennoch wollen neben den geplanten Informationsverbünden die Verfassungsschützer ihre alten Vorsorgedateien weiterführen.
Ja, das ist wirklich ein Problem. Ein Teil der Sicherheitsdateien wird neben den Informationsverbünden einfach weiter betrieben. Das hat auch Ulrich Kelber genauso gesehen. Und deshalb kommt es auch für ihn auf zwei Punkte an. Zum einen eine ganz klare Fristsetzung für den weiteren Betrieb dieser Sicherheitsdateien. Da ist der Gesetzgeber gefordert. Und zweitens muss dann verhindert werden, dass aus den parallel weiter betriebenen Sicherheitsdateien Daten einfach so in die Informationsverbünde fließen. Und da habe ich den Eindruck, dass der Bundesdatenschützer beide Aspekte eben im Blick hat. Er muss sie aber dann auch massiv, ganz massiv in die Kontrollpraxis einbringen. Und das wird schwierig, aber von uns auch sehr spannend zu beobachten sein.
Wie geht es weiter mit den Sicherheitsdateien des Bundes? Darüber sprach ich mit Peter Wächering. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter
unter DLF Forschung.
Immer mehr Geräte, bei denen früher eine Internetanbindung undenkbar war, werden heute mit dem globalen Netz verbunden, egal ob sinnvoll oder nicht. Staubsauger, Kühlschränke, Herde, Heizungen, Rollladen, Feuermelder, Lautsprecher. Das alles hat mittlerweile eine Verbindung in die Cloud. Sei es, um den Geräten digitale Komfortfunktionen mitzugeben, das ist der gute Fall, oder nur um mit ihnen Daten über ihre Besitzer zu sammeln, das ist der schlechte Fall. Dass diese Totalvernetzung nicht immer gut geht, das haben uns unzählige Fälle von gekaperten und gehackten Geräten in der jüngeren Vergangenheit deutlich vor Augen geführt. Ein Hauptproblem dabei: sichere Computersoftware zu entwickeln kostet Zeit und Geld, und das ist besonders bei Consumer-Produkten einfach Mangelware. Jetzt hat die ETSI, das European Telecommunications Standards Institute, einen Standard veröffentlicht, der die ganzen vernetzten Dinge sicherer machen soll. Er heißt ETSI TS 103645 und mein Kollege Jan Rehm hat sich dieses Dokument mit diesem seltsamen Namen angeschaut. Jan, wie ist denn Ihr erster Eindruck von diesem Standard?
Ja, der neue Standard bzw. besser eine Richtlinie fasst sehr prägnant zusammen, was seit geraumer Zeit diskutiert wird in der Fachwelt und erst wirklich überfällig oder besser gesagt überfällig ist das, was im Standard steht. Und dass das so schnell wie möglich umgesetzt wird. Ich denke, es wäre eigentlich nicht ganz unangebracht, den neuen ETSI-Standard hier einmal in ganzer Länge vorzulesen, aber ich fürchte, das sprengt wohl den Rahmen.
Wir schauen trotzdem mal rein in dieses 16-seitige Dokument im übertragenen Sinne. Welche Bereiche der IT-Sicherheit vernetzter Dinge umfasst denn der Standard?
Der Standard umfasst 11 Punkte samt einiger Unterpunkte, die, wenn richtig umgesetzt, die IT-Sicherheit im Internet der Dinge und damit auch im Smart Home deutlich erhöhen würde. Die 11 Punkte umfassen die Themen Passwörter, Umgang mit Sicherheitslücken, Updates, Zugangs- und Nutzerdaten, sichere Kommunikation, Reduktion von Angriffsfläche, Softwareintegrität, Ausfallsicherheit, Telemetriedaten, Installation und Wartung sowie Datenvalidierung. Einen dieser Punkte möchte ich rauspicken, und zwar den Punkt 4.6, das ist Angriffsfläche minimieren. Gerade bei billiger Elektronik ist es oft noch so, dass Softwarepakete genutzt werden und nur an den eigenen Bedarf angepasst werden. Was nicht gebraucht wird, bleibt oftmals der Einfachheit halber drin in der Firmware und kann dann im schlimmsten Fall als Einfallstor für Missbrauch dienen. Das sind zum Beispiel ungenutzte Ports, also Kommunikationswege ins Netzwerk oder auch ungenutzte Software und Services. Und die ETSI plädiert dafür, diese abzuschalten bzw. ganz zu entfernen oder von vornherein nicht zu integrieren.
Das klingt sehr sinnvoll, weil wir ja auch oft darüber berichten. Was rät denn die ETSI in Sachen Passwörter und Nutzerdaten?
Da rät die ETSI vor allen Dingen dazu, beides, wenn überhaupt notwendig, so sicher abzulegen im Gerät, dass da kein Drankommen ist. Universelle Zugangsdaten, wie die früher und leider teils auch heute noch beliebte Kombi Admin-Admin zum Beispiel, die sollten Hersteller vermeiden und besser individuelle Zugangsdaten vergeben. Ganz dringend abgeraten wird von fest in die Software oder Hardware eingebetteten Zugangsdaten, wie zum Beispiel Entwicklerzugänge oder ähnliches. Auch das gab es in der Vergangenheit sehr, sehr oft. In Sachen Nutzerdaten rät die ETSI zu einem sehr klaren, transparenten Umgang und Information der Anwender. Die Datenspeicherung im Gerät oder in der Cloud sollte nur dann erfolgen, wenn der Nutzer auch wirklich zugestimmt hat und der Nutzer auch die Möglichkeit hat, die Zustimmung jederzeit zu widerrufen. Damit, das betonen die Autoren, ist diese Richtlinie nicht nur relevant für die IT-Sicherheit, sondern auch um Geräte und Services konform zu machen zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung.
Gibt es noch weitere erwähnenswerte Aspekte der Richtlinie?
Ja, durchaus. Zu viel, um sie hier unterzubringen. Aber zum Beispiel der Aspekt Betriebssicherheit. Hier rät die ETSI dazu, Geräte so zu konzipieren, dass während Updates oder wenn Services über das Netzwerk nicht erreichbar sind, dass eine Grundfunktionalität erhalten bleibt. Beispiel Heizungssteuerung. Auch während eines Updates muss der Anwender die Möglichkeit haben, die Temperatur zu steuern. Anderes Beispiel, elektronische Türschlösser. Hier muss der Nutzer jederzeit auf- und zuschließen können. Das klingt für uns jetzt wahrscheinlich völlig selbstverständlich und für Sie als Hörer wahrscheinlich auch. Die Vergangenheit zeigte jedoch, dass das nicht selbstverständlich ist und der Nutzer beispielsweise wegen Updates oder weil der Service des Herstellers nicht erreichbar war, ja, daheim im Kalten sitzen musste, weil die vernetzte Heizungssteuerung gar nicht mehr nutzbar war.
Machen wir einen Strich drunter. Was ist Ihr Fazit zum neuen Standard?
Ja, obwohl der neue Standard nicht verpflichtend ist, sollten ihn sich alle Hersteller von jeglicher Art, Consumer Electronics, vernetzter Dinge, was auch immer, überall dahin hängen, wo sie ihn eigentlich tagtäglich, eigentlich stündlich sehen können. Das Dokument insgesamt ist sehr klar, sehr deutlich und vor allen Dingen auch sehr allgemeinverständlich formuliert. Sogar der Laie versteht, was gemeint ist. Am Verstehen der Punkte sollte also die Sicherheit von Smart Home etc. nicht scheitern.
Jan Rehm über einen neuen ETSI-Standard, der das Smart Home sicherer machen soll. Danke. Wenn es eine Veranstaltung gibt, die das Credo und den Geist der nordamerikanischen Hightech-Industrie in Form von Talks und Diskussionen widerspiegelt, dann ist das die sogenannte TED-Konferenz. TED steht für Technologie, Entertainment und Design. Und seit 2005 geben sich dort die führenden Manager der Internet- und Technologiekonzerne die Klinke in die Hand, um sich und die Branche selbst zu feiern, und zwar privatissimo. Dafür sorgen extreme Eintrittsgelder im fünfstelligen Bereich. Doch in diesem Jahr, auf der TED-Konferenz letzte Woche in Vancouver, wurde die exklusive Selbstbeweihräucherung von einem etwas anderen Talk gestört. Marco Schuler berichtet.
Vor allem Carol Cadwalader aus Großbritannien hat dafür gesorgt. Sie ist 49, Journalistin beim Observer in London und sie hat den Cambridge Analytica-Skandal aufgedeckt, bei dem mehr als 87 Millionen Facebook-Nutzerdaten für politische Wahlwerbung abgeschöpft wurden. Sie sei nach Vancouver gekommen, sagt Cadwalader vor der versammelten Tech-Elite, weil die Konzerne sich verweigerten. Deshalb wende sie sich direkt an die Götter des Silicon Valley.
In refusing to give us the answers that we need. And that is why I am here, to address you directly, the gods of Silicon Valley. Mark Zuckerberg. And Sheryl Sandberg, and Larry Page, and Sergey Brin, and Jack Dorsey.
Und genau die sitzen im Publikum. Sie sind Sponsoren der TED-Konferenz. Die Journalistin macht die Silicon Valley-Bosse für Fake News, Hassbotschaften und die Spaltung unserer Gesellschaften verantwortlich. Ihre zentrale Botschaft: Die Tech-Konzerne des Silicon Valley zerstörten unsere liberale Demokratie.
This is not democracy.
Es ist keine Demokratie, wenn Lügen verbreitet werden, im Verborgenen, mit illegalem Geld, von wem auch immer. Das ist Zerstörung und Sie machen sich zum Handlanger. Cadwalader spricht ruhig und klar. Ihr großes Beispiel im Vortrag sind die Brexit-Kampagnen auf Facebook, Twitter und Google. Wahlwerbung mit kruden Informationen seien damals im Newsfeed der britischen Facebook-Mitglieder aufgetaucht. Und die Anzeigen seien nach dem Brexit-Votum genauso schnell wieder verschwunden. Wer sie geschaltet hat, von wem das Geld dafür kam, wer die Anzeigen freigegeben habe, bis heute bleibe Facebook diese Antworten schuldig. Mehrfach habe das britische Parlament Facebook-Chef Mark Zuckerberg vorgeladen, doch der lehne ab, bis heute.
Because 100 years ago.
Vor 100 Jahren war die größte Gefahr in den Kohlebergwerken von Wales Gas. Stumm und unsichtbar. Kanarienvögel hat man deshalb vorgeschickt. Und in diesem gewaltigen globalen Online-Experiment sind wir in Großbritannien gerade die Kanarienvögel. An unserem Beispiel ist zu sehen, was passiert, wenn 100 Jahre alte Wahlgesetze einer westlichen Demokratie durch Technologie ausgehebelt werden.
By technology.
Cadwaladers Stimme zittert vor Aufregung und vor Wut. Sie glaube nicht mehr daran, dass freie Wahlen in westlichen Demokratien noch möglich seien.
This technology that you have invented has been amazing.
Ihre Technologie, die Sie erfunden haben, war fantastisch. Doch jetzt ist sie ein Tatort und Sie sitzen auf den Beweisen. Es reicht nicht, wenn Sie sagen, in Zukunft wollen Sie alles besser machen. Hoffnung kann es nur geben, wenn Sie uns die Wahrheit sagen. An die Tech-Unternehmen appelliert die Journalistin am Ende ihrer Rede. Es geht nicht um links oder rechts, um verlassen oder bleiben, um Trump oder nicht. Hier geht es um die Frage, ob wir jemals wieder freie und faire Wahlen haben werden. Meine Frage an Sie lautet deshalb: Wollen Sie so in die Geschichtsbücher eingehen?
Is this how you want history to remember you?
Die Kritik an den Internetkonzernen wird immer lauter. Marco Schuler über die TED-Konferenz in Vancouver.
Digitales Logbuch.
Computer und Kommunikation. Eintrag 27347.
AQUIFI hat man mal die manische Akronymbildung genannt. Abkürzungsfimmel. Echter Brüller. Die Abkürzung für Abkürzungsfimmel. Hat sich sicherlich ein Beamter ausgedacht. Bürokraten sind einfach die begnadetsten Akronymeure, die kreativsten Abkürzungsfimmler. Genug Akronyme gibt es ja auch in der Computerei. TLA heißen die da, Three-Letter-Acronym, TLA. Auch eine Abkürzung für Abkürzung. Ist aber irgendwie nicht so lustig wie AQUIFI. Ein Blob beispielsweise ist eine Abkürzung in der IT, ein Binary Large Object. Muss man immer so richtig bildlich vorstellen in einer Datenbank. Blob. Man kann aber die Konsistenz vergessen. Blob. Außerhalb vom Rechenzentrum lacht da aber niemand drüber. Marketiers haben es mit witzig gemeinten Akronymen versucht. Mit Performance Optimization with Enhanced Risk etwa. Wobei Risk Reduced Instruction Set Computing bedeutet. Warum so kompliziert? Damit sich das Ganze mit Power abkürzen lässt. Ja, bemüht. Jetzt aber kommen die in Abkürzungsangelegenheiten hochleistungsfähigen IT-Bürokraten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik etwa. Das arbeitet gerade an einem Konzept zum sicheren Einsatz von Windows 10. Wirklich. Studie zur Systemaufbau, Protokollierung, Härtung und Sicherheitsfunktionen nennt sich das. Warum? Weil es sich mit Sisyphus abkürzen lässt. Der ist doch gut, oder? Und dann der Klassiker, die elektronische Steuererklärung, abgekürzt Elster. Die diebische Elster holt das Geld und fliegt zum Finanzamt. Ja, da lacht doch das ganze Sachgebiet und der Dienststellenleiter klopft sich auf die Schenkel.
Digitales Logbuch. Name:
Killer Achim.
File closed.
Cloud-Dienste bescheren Amazon und Microsoft neue Rekorde. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Für Amazon ist es ein Rekordgewinn. Der Online-Händler vermeldete für das erste Quartal einen Überschuss von umgerechnet 3,2 Milliarden Euro. Das ist der größte Gewinn in der Firmengeschichte. Besonders erfolgreich waren die Cloud-Dienste, die das Unternehmen an andere Firmen verkauft. Der operative Gewinn dieser Sparte kletterte auf umgerechnet knapp 2 Milliarden Euro. Das Computerurgestein Microsoft erzielte am Donnerstag einen Börsenrekord. Erstmals war das Unternehmen mehr als 1 Billion Dollar wert. Vorher hatte der Konzern auch dank seiner erfolgreichen Cloud-Dienste starke Quartalszahlen veröffentlicht.
Unity Media darf die WLAN-Router seiner Kunden weiterhin als Hotspots verwenden.
Und das ohne eine ausdrückliche Zustimmung der Kunden. Das hat der Bundesgerichtshof Ende der Woche entschieden. Der Kabelnetzbetreiber hatte seine Kunden 2016 darauf hingewiesen, dass er Software für ein zweites WLAN-Signal auf deren Router aufspielen werde. Andere Kunden in der Nähe könnten diese Netzwerke dann verwenden. Die Nutzer des Routers können auf verschiedene Art Widerspruch gegen die Nutzung einlegen. Die Verbraucherzentrale NRW sah in dieser Praxis eine unzumutbare Belästigung und klagte gegen Unity Media. In einem Berufungsverfahren entschied der BGH nun zugunsten des Unternehmens.
Auf Facebook ist die AfD die wirkmächtigste Partei.
Das berichtet der Spiegel und bezieht sich dabei auf die Untersuchung eines Medienwissenschaftlers von der George Washington Universität. Rund 85% aller auf Facebook weiterverbreiteten Beiträge deutscher Parteien stammen von der AfD. Die verbleibenden 15% würden sich Union, SPD, Grüne, FDP und Linke teilen. Den Daten zufolge betreibe die AfD 1500 Facebook-Seiten. Danach kommt die SPD mit 1400. Die Union verwalte gut 1000 Seiten auf dem sozialen Netzwerk.
Die OECD befürchtet keine Massenarbeitslosigkeit durch Automatisierung.
Das geht aus dem Beschäftigungsausblick der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hervor. Im OECD-Raum, der vor allem Europa und Nordamerika umfasst, seien in den nächsten 20 Jahren 14% der Arbeitsplätze durch Automatisierung bedroht. Das seien deutlich weniger als andere Studien darlegen. In Deutschland sind es laut OECD 18%. Jedoch entstünden durch die Digitalisierung auch neue Jobs.
Apple muss Erben den Zugang zur Cloud eines Verstorbenen gewähren.
So hat das Landgericht Münster in einem Mitte der Woche veröffentlichten Urteil entschieden. Laut der Kanzlei, die die Erben vor Gericht vertrat, verstarb der Familienvater während einer Reise im Ausland. Die Angehörigen erhofften sich von den in der iCloud des Verstorbenen gespeicherten Daten Erkenntnisse über dessen Tod. Apple habe ihnen den Zugriff jedoch verweigert. Laut dem Urteil muss der Konzern das Nutzerkonto nun für die Angehörigen öffnen. In der iCloud können Fotos, E-Mails und andere Dokumente gespeichert werden.
Facebook legt 3 Milliarden Dollar für mögliche Strafen beiseite.
Die umgerechnet 2,7 Milliarden Euro legt das Unternehmen im letzten Quartal zurück. Dem Konzern drohen hohe Strafen, weil die US-Handelsbehörde FTC gegen ihn ermittelt. Auslöser der Ermittlungen war vor allem der Skandal um Cambridge Analytica. Obwohl die Rückstellung den Gewinn leicht drückte, stieg die Aktie des Internetmediums nach der Ankündigung um mehr als 7%. Derweil droht Facebook in Irland weiteres Ungemach. Die dortige Datenschutzbehörde hat Ermittlungen zu einer Sicherheitspanne aufgenommen. Der Internetkonzern hatte Passwörter von hunderten Millionen Nutzern im Klartext gespeichert. Die Iren sind innerhalb der EU für Datenschutzfragen bei Facebook zuständig und führen bereits 10 weitere Ermittlungen dazu, ob der Konzern die Bestimmungen der EU einhält.
Ein Hacker hat GPS-Tracker für Autos geknackt.
Damit habe er die Position der Autos bestimmen und bei manchen sogar den Motor abschalten können, berichtet das IT-Portal Motherboard. Es handelt sich um Tracker der Marken iTrack und ProTrack. Sie werden dazu genutzt, Autos und Flotten per App zu verwalten und zu überwachen. Bei manchen Autos lässt sich über die App auch der Motor abstellen, wenn der Wagen langsam genug fährt. Der Hacker hat laut dem Artikel Standardpasswörter der Apps herausgefunden und so den Zugang zu 27.000 Accounts erhalten. Die chinesischen Hersteller der beiden Apps haben den Angriff Motherboard gegenüber nicht zugegeben. ProTrack hat ihn sogar abgestritten, rufe seine Kunden jedoch dazu auf, ihre Passwörter zu ändern.
Sternzeit, 27. April. Fehlstart der iranischen Rakete. Mitte Januar ist eine Simorgh-Rakete vom Iman Khomeini-Weltraumbahnhof südöstlich von Teheran gestartet. Die Rakete erreichte zwar eine Höhe von etwa 500 Kilometern, stürzte jedoch zurück zur Erde und versank im Indischen Ozean. Der iranische Informations- und Kommunikationsminister berichtete, dass es Probleme mit der dritten Stufe gegeben habe. Dadurch war die Simorgh zu langsam, um in eine Erdumlaufbahn eintreten zu können. An Bord befand sich ein 100 Kilogramm schwerer Satellit zur Erdbeobachtung. Der Satellit hieß Payam-e-Amir-Kabir. Payam bedeutet Botschaft. Er sollte auf einer um 55 Grad geneigten Bahn die Erde umkreisen und Farb- und Schwarz-Weiß-Bilder aufnehmen, berichten iranische Medien. Es ist das erste Mal, dass offizielle Stellen des Iran das Scheitern einer Weltraummission einräumen. Bisherige Fehlstarts waren stets nur von ausländischen Beobachtern aufgedeckt worden. Auch die Vorbereitungen zu diesem Start hatten Fachleute außerhalb Irans verfolgt. Die Firma Planet mit Sitz in San Francisco und Berlin betreibt eine große Flotte kleiner Erdbeobachtungssatelliten. Täglich hat sie Bilder des Weltraumbahnhofs geliefert. Die Startvorbereitungen waren klar zu erkennen, etwa das Aufstellen der Rakete oder das Bewegen von Containern mit Ausrüstung. Die Simorgh-Rakete hat bisher noch nie die Erdumlaufbahn erreicht. Das ist bei der kleineren Saphir-Rakete anders. Mit ihr hat der Iran seit 2009 bereits mehrfach Kleinsatelliten ins All geschickt.
Für immer Sommerzeit, dieses Thema steht gleich bei Streitkultur zur Debatte. Um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.